Ja, es geht weiter mit Strukturtheorien. Ich will nochmal einen Teil der Definitionsfragen zunächst wieder aufgreifen, mit denen ich ja letztes Mal angefangen habe. Also eingangs habe ich darauf hingewiesen, dass ich ja die Differenzen zwischen einer systemorientierten Perspektive und einer strukturorientierten Perspektive stark herausarbeiten werde, stärker als dies immer in der vorliegenden Theorie auch der Fall ist. Es war der scharfsinnige Luhmann, der bei Parsons strukturell-funktionaler Theorie, so wie Parsons sie selber genannt hat, der da bemängelte, es läge eine Unklarheit prinzipieller Art bei Parsons vor, nämlich ob man von Strukturen ausgeht und dann mögliche Funktionen entwirft oder ob man von Systemfunktionen ausgeht und dann Strukturen zweitrangig einführt. Und dann hat Luhmann vorgeschlagen, man solle Parsons doch entgegen seiner eigenen Formulierung als eine funktional-strukturelle und nicht als eine strukturell-funktionale Theorie lesen. Es ist so eine kleine Umstellung dabei. Systemtheoretiker ordnen Strukturen dem System nach und Strukturtheoretiker ordnen Strukturen dem System vor. Es geht jetzt um eine Rangfrage. Nun werden Sie sagen, was soll das? Das hört sich ja an wie das Henne-und-Ei-Problem. Was war zuerst da? Und manche denken ja auch, das Henne-und-Ei-Problem sei irgendein Scheinproblem. Aber das sind natürlich Leute, die noch niemals auf einem Marktplatz gewesen sind. Dann würden sie nämlich wissen, dass ein Ei viel billiger ist als eine Henne. Also hinter der Umstellung von System und Struktur steckt noch eine ganze Menge. Systeme, hatte ich gesagt, beziehen sich auf die Ganzheitsproblematik, die Definition von Grenzen, Gegenbegriff ist Chaos. Strukturen beziehen sich auf Redundanzen, auf Wiederholungen und der Gegenbegriff ist Ereignis. Sie erinnern sich. Struktur, das kommt wie so vieles Gute aus dem Lateinischen, vom Verbum struere, heißt so viel wie bauen. Struktur bezeichnet die konkret gegebenen Bestandteile sowie die Relationen dieser Bestandteile und Struktur bezieht sich auf den Prozess der, man kann dann von Strukturierung sprechen, das ist ein Prozess und es gibt dann auch Operationen dabei, wie zum Beispiel die Konstruktion oder die Dekonstruktion. Also, für die Frage nach sozialen Strukturen ist der Gesichtspunkt des Ganzen nicht unbedingt erforderlich. Er ist zweitrangig. Ich kann soziale Strukturen analysieren, ohne überhaupt die Vorstellung eines Ganzen im Kopf zu haben. Überhaupt könnte man aus strukturtheoretischer Sicht sich nicht fragen, ob nicht das Ganze überhaupt irgendwie eine optische Täuschung ist. Also, Strukturtheorien, Struktur, Bestandteile und Relationen und Wiederholung. Was ist eine Struktur? Eine Struktur besteht aus Bestandteilen und Relationen. Das Ganze wiederholt sich, nämlich die Wiederholung von Bestandteilen in Relationen. Und wir sprechen von Prozessen, nämlich der Strukturierung. Und zum Theoriefeld dazu gehören die beiden Begriffe, die Sie auch in Ihrem Studium immer wieder hören werden, Konstruktion, die Konstruktion von diesem und jenem oder die Dekonstruktion, Deconstruction. Ja, Struktur, Wiederholung von Bestandteilen in Relationen, also mein traditionelles Beispiel, der Gemüsemarkt auf dem Freiburger Münsterplatz. Dazu gehören die Verkaufsstände, die in einer wiederkehrenden Art aufgebaut werden. Nicht absolut identisch, wenn Sie mit dem Zentimetermaß mal nachmessen würden, sondern immer mal ein bisschen vorgerückt, mal etwas zurück, mal zur Seite. Bei großem Angebot werden dann noch mehr Kisten vor die Tische gestellt. Das Warenangebot folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten. Man kann ungefähr sagen, wann die ersten deutschen Erdbeeren kommen oder der heilige Freiburger Spargel auf den Markt kommt, wann man Rosenkohl kriegt und wann man nun auf eingeflogene Himbeeren ausweichen muss, wenn man unbedingt bei minus 5 Grad welche haben will. Auf den Ständen tauchen dann mehr oder weniger regelmäßig auch dieselben Verkäufer auf. Es gibt immer auch, wie man so sagt, neue Gesichter, nicht? Ach, wenn Sie fragen, kommt der Herr Müller samstags nicht mehr? Wie geht's ihm denn? Und wenn Sie zu regelmäßigen Zeiten auf den Markt gehen, treffen Sie vielleicht auch immer mal wieder jemand wieder, eine vertraute Gestalt. Was weiß ich, kenne ich doch, hat sich vor 14 Tagen auch so vorgedrängelt am Pilzstand. Na? Und Sie identifizieren auch ganz rasch die wechselnde Schar von Touristen, die versuchen verzweifelt mit ihrem kleinen Fotoapparat den Münsterturm von oben bis unten auf das Display zu bringen. Touristen, die vielleicht nur ein einziges Mal in ihrem Leben für eine Viertelstunde auf dem Münsterplatz verweilen. Also das meint Struktur, Bestandteile und Relationen wiederholen sich. Der Gemüsemarkt hat eine Struktur und die Struktur kann man beschreiben. Man macht eine Strukturbeschreibung und eine Strukturbeschreibung ermöglicht uns auch Voraussagen zu machen. In etwa wird das nächsten Samstag da auch so aussehen. Wohlgemerkt nicht haargenauso, keine Reproduktion wie auf einer CD, die Sie mehrmals hören können, sondern eine sich wiederholende Struktur, die Sie noch einmal auseinandernehmen können in Einzelstrukturen, räumliche Strukturen, Struktur des Warenangebots, Struktur der Verkäufer, Struktur der Käufer etc. Und wenn Sie mal zufällig samstags in Straßburg sind, im Straßburger Münster, finden Sie dort etwas Ähnliches. Ähnliche Strukturen auf dem Straßburger Münsterplatz. Systemtheoretiker könnten nun auch versuchen, das als ein sich selbst erhaltendes System zu beschreiben, ein funktionales Ganzes. Man kann jedes soziale Phänomen entweder systemtheoretisch oder strukturtheoretisch oder nach sozialer Differenzierung oder nach sozialem Handeln und Normen kommen auch noch zu untersuchen. Die Differenz zu Strukturtheorien tritt erst dann zutage, wenn wir auf die Gegenbegriffe gehen, nämlich Chaos bzw. Ereignis, System, Chaos, Struktur, Ereignis. Der Systemtheoretiker wird sein Augenmerk immer auf den Erhalt der lebenswichtigen Funktionen richten. Das System ist irgendwie immer bedroht. Es ist sozusagen, da steckt noch so eine Reminiszenz der Organismusmetapher drin. Das muss leben, das ist bedroht da. Das gerät aus dem Gleichgewicht oder sonst sowas passiert. Das ist immer gefährdet. Systeme sind immer gefährdet. Strukturtheoretiker sind etwas gelassener. Sie werden ihr Augenmerk mehr auf Ereignisse richten. Und Ereignisse, das ist ja etwas, was Strukturen nicht bedroht. Ereignisse wird ein Strukturtheoretiker nicht als Anschläge auf das Funktionieren des Ganzen identifizieren, sondern was sind Ereignisse? Ereignisse, das sind Phänomene, deren Status ungeklärt ist. Ungeklärt? Und was ist da ungeklärt? Ungeklärt ist in der Hauptsache, ob sich das Ereignis wiederholt. Das ist ungeklärt. Struktur, Ereignis. Ungeklärt ist am Ereignis, ob es sich wiederholt. Und da müssen wir noch einen Moment innehalten. Nochmal überlegen. Systeme, hatte ich gesagt, selektieren an ihren Grenzen nach der Devise zugehörig oder nicht zugehörig. Das sind immer definitive Entscheidungen. Definitive Entscheidungen. Definitiv hat eben etwas mit der Grenze zu tun. Dazugehörig heißt, etwas wird zum Aufbau innerer Komplexität verwandt. Nicht dazugehörig heißt, etwas wird in die Außenkomplexität, in das Umweltchaos zurückgestoßen. Und zwischen Ausgrenzung und Vereinnahmung gibt es kein Drittes. Bildlich gesprochen könnte man sagen, die Überraschungen aus der Umweltkomplexität rennen so lange gegen das System, bis das System eine Komplexitätssteigerung so weit erreicht hat, die es ihm erlaubt, die Überraschung zu identifizieren und hereinzulassen. Man könnte auch sagen, Systeme haben eine hohe Immunschwelle. Sie sind eben, wie Luhmann sagt, operativ geschlossene Systeme, sind eigentlich blind. Alle Unterscheidungen, die sie entwickeln, sind Unterscheidungen, die sie in sich selbst entwickeln. Es gibt keine Kausalbeziehung. Ein System folgt daher immer der Maxime, wehret den Anfängen, die zum Chaos führen. Also nehmen wir zum Beispiel diese morgen 10 Uhr stattfindende Großdemonstration gegen die Hochschulpolitik und für die Bildung und so weiter. Also die Vorversammlung, jetzt 18 Uhr, die hat dann beschlossen, die hat ja schon Mittwoch beschlossen, wieder mal auf die Straße zu gehen. Das Unternehmen hat eine Struktur, die können Sie beschreiben. Das Ganze läuft so ab, wie viele Demonstrationen auch, Transparente, Sprechchöre, in Reihen irgendwie oder so ein bisschen durcheinander gelatscht auf der Straße. Die einzelnen Teile haben ihre Funktion für das Ganze. Und dann, ja, plötzlich fällt ein Stein in die Schaufensterscheibe einer Bank. Das Ganze als System betrachtet, ist die Reaktion ja klar. Gewalt war nicht beabsichtigt, hat die Vollversammlung beschlossen. Gewalt bedroht die Identität des Ganzen. Und hier gilt eben, wehret den Anfängen, also die Demonstrationsleitung wird aktiv, die mit der Armbinde, um irgendwie zu verhindern, dass das Ganze ins Chaos versinkt. Systemtheoretisch gedacht. Strukturtheoretisch gedacht müsste man etwas anders denken. Also Demonstrationen dieser Art haben eine Struktur, eine sich wiederholende Struktur. Jetzt dieser Steinwurf, das wäre sozusagen das Ereignis, das aus der strukturellen Reihe herausfällt. Aber, meine Damen und Herren, es ist eines ja noch ungewiss, der ungewisse Status des Ereignisses. Ungewiss ist nämlich, ob sich das Ereignis wiederholt. Das heißt, der Status des Steinwurfs ist noch nicht geklärt. Es ist eben noch nicht definitiv, ob das ein Anschlag aufs Ganze ist oder irgendwie ein Entgleisen, eine Panne oder eine Marginalie, so wie das einmalige Erscheinen nie gesehener Blumen auf dem Freiburger Markt, die dann wieder verschwinden. Wäre den Anfängen nicht unbedingt, würde so ein Strukturtheoretiker sagen. Er würde überhaupt fragen, was ist ein Anfang? Strukturen wiederholen sich. Was ist da ein Anfang? Der Anfang, die Konstitution eines Ganzen als System, das interessiert strukturtheoretisch gar nicht so sehr. Wenn ich von Struktur und Ereignis her denke, dann gilt eher eine ganz andere Maxime, nicht während den Anfängen, sondern die Maxime, die Sie auch kennen, einmal ist keinmal. Einmal ist keinmal, ein wichtiger Satz in der strukturtheoretischen Betrachtungsweise. Und erst dann, wenn sich der Steinwurf wiederholt, und dann kommt der zweite, und dann kommt der dritte und der vierte, wenn also eine andere Struktur aus sich wiederholenden Ereignissen sich aufbaut, dann kann man natürlich präzise Aussagen machen und kann sagen, hier reißt etwas ein, nämlich die alte Struktur der Demonstration und eine neue baut sich auf sich wiederholenden Ereignissen. Das heißt, man könnte das in einem kurzen Dialog zusammenfassen, der zentralen Aussagen. Systemtheoretisch würde man immer sagen, dies ist meine definitive Grenze, während den Anfängen, die zum Chaos führen. Und strukturtheoretisch wäre immer die Überlegung, wird sich das Ereignis wiederholen? Einmal ist keinmal. Also was wir heute hatten, diesen Flashmob hier in der Vorlesung, ja, das war ein Ereignis, das fiel aus der Struktur heraus. Ja, dann waren sie wieder weg. Einmal ist keinmal. Die Vorlesung lief weiter. Ne? Wenn dann 2 Minuten später noch welche und noch und noch und es hätte sich wiederholt etc., hätte sich eine andere Struktur aufgebaut. Also, was ich sagen will, Strukturen können sich verändern. Systeme, sagt man zwar auch Systemwandel, aber das ist eigentlich sehr ungenau gesagt. Systeme können ihre Identität nur durchhalten oder untergehen. Denn bei Strukturen ist es nie ausgemacht, wie weit denn der Abriss alter Strukturen geht, und oft bleiben immer größere Reste alter Strukturen bestehen, werden überlagert von neuen Strukturen, und in der Regel findet bei Strukturveränderungen sowieso kein Totalabriss statt. Es gibt alte Wiederholungen, auf die zurückgegriffen werden kann. Also nach den Kriegen, wenn der Geldmarkt als System kollabiert ist, also jetzt nicht unser Finanzsystem, sondern nach 45, wenn dann das Geld alles nicht mehr funktioniert, das Wirtschaftssystem versinkt im Chaos. Ja, was machen die Individuen? Sie greifen dann auf längst vergessene Strukturen der Wirtschaftstätigkeit zurück, auf den Naturalientausch. Nicht? Mantel, Wintermantel gegen 6 Eier. Nicht? Da kommt eine alte Struktur, die wieder zum Vorschein. Strukturen und Ereignisse, man könnte sehr gut sagen, dass Strukturen eben aus sich wiederholenden Ereignissen eines Typs bestehen, so wie der Freiburger Münsterplatz ja kein starres Ensemble von Gestalten ist, wie auf einem Standfoto. Und überhaupt tut man gut, sich, wenn man von Struktur redet, auf diese Assoziation starr zu verzichten. Soziale Strukturen reproduzieren sich, sie sind redundant, das heißt, sie sind grundsätzlich in der Zeit und auf das Ereignis verwiesen. Wichtig dieser Gedanke, um das nochmal hervorzuheben, dass das neue Ereignis jeweils einen ungeklärten Status hat. Es harrt sozusagen in einem ungeklärten Status. In dem neuen Ereignis, in der Überraschung, tritt, ja, wie soll man sagen, etwas Unnötiges, etwas Entbehrliches hervor, etwas nicht gleich total Gefährdendes. Einmal ist kein Mal, nicht? Einmal, das ist luxurierend. Nicht? Sie kennen ja alle diese Antworten, die man sagt, wenn man ein neues Ereignis erlebt, sagt man, oh, das war doch nicht nötig. Hätten wir denen ja auch sagen können hier, es war doch nicht nötig hier. Das sagt man auch dem Steinewerfer, nicht? Und man sagt, dass wenn man ein Geschenk erhalten hat, das aus dem Rahmen fällt, das war doch nicht nötig. Nein, natürlich, stimmt. Das Ereignis ist nicht nötig. Es ist entbehrlich für die Reproduktion der alten Struktur. Es ist keine lebensnotwendige Funktion. Es ist auch nicht ausreichend für eine andere Struktur. Es ist sozusagen ein seltsamer Zwischenraum, der sich da auftut, in dem eine Verausgabung stattfindet, die keinen angestammten Platz, noch keinen angestammten Platz hat. Also, das ist doch nicht nötig. Nicht? Wozu diese Verausgabung? Welche Funktion sollte das denn haben? Nicht? Das verpufft doch einfach. Ne? Ich kenne diese Sprüche, das neue Ereignis ist immer ein Luxus, und Sie merken es vielleicht, dass in Strukturtheorien ein Moment möglich ist, dass Systemtheorien dann doch entbehren. Systemerhalt gegen das Chaos, das folgt, wie ich sagen würde, einer Ökonomie des Mangels, einer Mangelökonomie. Es geht immer um lebenswichtige Funktionen, um Systemerfordernisse. Es ist dieses starke funktionalistische Muss. Dies muss und das muss auch noch dabei sein und Goal Attainment muss sein und Latency muss sein. Ne? Strukturtheorien haben eine andere Musik. Strukturtheorien kennen den Luxus von Ereignissen, die als überflüssige anfallen. Also sie folgen nicht einer beschränkten Ökonomie, die immer nur vom Unentbehrlichen redet, sondern sie sagen uns erstens, nicht alles ist funktional. Es gibt das Unnötige, es gibt Verschwendung, es gibt Freiheit. Nun komme ich noch kurz zu einigen Traditionen von Strukturtheorien, mein nächster Punkt. Strukturtheorien haben sich historisch, das ist nun wichtig, nicht von Organismustheorien her entwickelt, sondern zunächst im Bereich der Sprache und der Literatur. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Einmal die Herkunft aus der Biologie, denken Sie an Cannon's Wisdom of the Body, das andere Mal die Herkunft aus der Sprach- und Literaturtheorie. und Stammväter strukturalistischer Betrachtungsweisen. Das ist zum Beispiel einer, den Sie in der Linguistik natürlich als Heiligen verehren und dort kennen, nämlich der Linguist Ferdinand de Saussure. Oder die sogenannten russischen Formalisten, die Literatur nicht mehr nach Form und Inhalt, wie sie das vielleicht in der Schule noch gemacht haben, untersucht haben, sondern die Anfang des 20. Jahrhunderts Literatur nach Material und Struktur beschrieben haben. Künstlerische Produktion ist dann ein strukturierendes Verfahren dem Material gegenüber. Die Sprache, die wir sprechen, die kann auch nach ihrer Struktur, nach ihrer grammatikalischen Struktur, ihrer phonetischen Struktur beschrieben werden. Und wie Sie wissen, können Sie in dieser Struktur Aussagen machen, die sich noch niemals ereignet haben. Also an Ihrem ersten Studientag strahlten alle Studierenden rosa. Das ist ein Satz, den ich eben gesagt habe, der ist bis jetzt noch niemals gesagt worden. Sie wohnten eben einem Sprachereignis bei, ja? Was völlig überflüssig war. Tutorinnen und Tutoren grübeln natürlich auch, aber im letzten Jahr war das ein anderes Sprachereignis. Aber erst wenn ich Ihnen jetzt erläutere und Ihnen sage, dass dieser Satz die Funktion hat, Ihnen die Denkweise von Struktur und Ereignis zu demonstrieren, können Sie den Satz als nur scheinbar überflüssig auf das soziale System Soziologievorlesung reduzieren. Ja, mit zwei Autoren will ich mich ausführlich befassen. Zunächst mit Claude Lévi-Strauss. Wir wissen, er ist vor kurzem gestorben. Er wäre fast 101 Jahre alt geworden. Ich habe in der Vorlesung in der Woche seines Todes darauf hingewiesen. Da sehen Sie noch als im Jahre 1988 ist das Foto zu Claude Lévi-Strauss. 1908, wie gesagt, in Brüssel geboren, von Haus aus Philosoph und Lehrer, erhält er 1934 mehr zufällig die Chance einer Professur für Soziologie, und zwar in Sao Paulo in Brasilien. Von dort aus unternimmt er mehrere Expeditionen zu den Indianerstämmen des Mato Grosso, ethnologische Forschung. 1942 kommt er dann an die berühmte New School for Social Research in New York. Berühmt deshalb, weil sich dort eine ganze Reihe von europäischen Emigranten aus Europa sammeln. Und dort trifft er jemand anders, nämlich Roman Jakobsen. Roman Jakobsen, der war Student in den Zirkeln der russischen Formalisten vor dem Ersten Weltkrieg. Russische Formalisten hatte ich ja eben erwähnt. Dann in den 20er Jahren mit der Bolschewisierung und Stalinisierung der Sowjetunion ging er nach Prag, gründete in Prag mit anderen zusammen den Prager Linguistenzirkel. Mit dem Einmarsch Hitlers in die Tschechoslowakei flieht er dann weiter nach New York. Und diese Ideen und trifft dort Lévi-Strauss. Und die Ideen der Sprach- und Literaturwissenschaft des tschechischen Strukturalismus, wie er genannt wird, das war für Lévi-Strauss in der Begegnung mit Roman Jakobsen eigentlich das ideale Instrumentarium, die Gesellschaft der Indianer, die er besucht hatte, zu analysieren. Für Malinowski, den ich ja schon mal erwähnt hatte, den Funktionalisten, waren diese einfachen Gesellschaften, funktionalistisch betrachtet, eben Ganzheiten, in denen, Sie erinnern sich, jeder braucht, jedes Objekt eine lebenswichtige Funktion hat. Lévi-Strauss geht ganz anders an diese einfachen Gesellschaften heran. Er hat bei seiner Vorgehensweise eben nicht den sich erhaltenen Organismus dieser kleinen Gemeinschaften im Auge, sondern er hat Modelle im Kopf, wie er sie bei den strukturalistischen Phonetikern, also die sich mit der menschlichen Phonetik beschäftigen, entwickelt hat. Gesprochene Sprache besteht bekanntlich aus Lauten und von diesen expliziten Spracherscheinungen führt dann der Weg zu einer impliziten Infrastruktur, in der Relationen zwischen Phänomenen, zwischen Phonemen, Entschuldigung, Relationen zwischen Phonemen identifiziert werden können. Und diese Relationen können dann wieder in einer Art von Gesetzen formuliert werden. Berühmt wurde Claude Lévi-Strauss mit einer Schrift über die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, hieß sie, die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, wie Phoneme sind Verwandtschaftsbezeichnungen, Bedeutungselemente, die ihre Bedeutung nur in einer Struktur, das heißt in einer Relation zu anderen Bestandteilen haben. Also zum Beispiel phonetisch ein P, so ein P-Laut, P, P, hat phonetisch eine Relation zu F, F, zu einem F-Laut. F, ne? Sie können das auch sozusagen gradual verschleifen, nicht? Von P zu F. Und diese Relation, das ist eine ähnliche Relation, wie man sagen kann, Bruder, Verwandtschaftsbezeichnung Bruder, gewinnt seine Signifikanz erst in Relation zu Schwester. Das ist, er hat dieses phonetische Modell, hat er sozusagen als Denkfigur übernommen, sich von den Phonetikern anregen lassen. Und so wie die Grammatik einer Sprache nun auch keinen Erfinder kennt, man weiß ja gar nicht, wer das erfunden hat, so sind auch Verwandtschaftsstrukturen nicht einfach gemacht worden, dennoch sind es menschliche Phänomene. Für Claude Lévi-Strauss sind es, wie er sagt, die Manifestationen eines unbewussten Geistes, der der menschlichen Gattung inhärent ist. Und er schreibt, ich zitiere, schließlich lässt die Wiederholung von Verwandtschaftsformen, Heiratsregeln und gleichermaßen vorgeschriebenen Verhaltensweisen bei bestimmten Verwandtschaftstypen und so weiter in weit auseinanderliegenden Gebieten und sehr unterschiedlichen Gesellschaften vermuten, dass die beobachteten Phänomene dem Spiel allgemeiner, aber verborgener Gesetze sich aus diesem Spiel ergeben. Das ist eigentlich der Steckbrief, den er gesucht hat. Das Spiel allgemeiner, aber verborgener Gesetze der universalen Strukturen menschlicher Gesellschaften. Sie merken, dieser Anspruch ist ähnlich wie bei Parsons. Nicht? Auch agil gilt für alle Gesellschaften. Bei Lévi-Strauss haben wir auch diesen Gedanken universaler Strukturen. Und den Funktionalisten, den hat er in Stammbuch geschrieben, ich zitiere, dass eine Gesellschaft funktioniere, ist eine Banalität. Aber zu sagen, dass alles in einer Gesellschaft funktioniere, ist eine Absurdität. Und dann zwischen der Banalität und der Absurdität, da gibt es eben, wie er gedacht hat, ein verborgenes Mittelfeld universaler Strukturen, die eine Rolle spielen für das, was nun funktioniert, aber auch für das, was nicht funktioniert. Jenseits von Missbrauch und Verbrechen, so heißt es in einem seiner Texte, jenseits von Missbrauch und Verbrechen müssen wir nach den unerschütterlichen Grundlagen der menschlichen Gesellschaft forschen. Und im Kern geht es, seit es Menschen gibt, überall und immer wieder und in Zukunft um eine Struktur, um eine sich wiederholende Frage. Eine Frage, die sich auch in Zukunft wiederholt, solange es Menschen gibt. Und diese sich wiederholende Frage heißt, wie wird eine Gesellschaft geschaffen? Wie wird eine Gesellschaft geschaffen? Das ist eine Wiederholungsfrage. Und das ist eine Wiederholungsfrage und man kann sie, weil ich ja Systemtheorien, Strukturtheorien so gegeneinander profiliere und typisiere, kann man sie sehr gut von der vitalen Frage absetzen, die in den Systemtheorien im Vordergrund steht, nämlich, wie erhält sich eine Gesellschaft? Können Sie mal die beiden Fragen immer mal gegeneinander halten, mal überlegen, nicht? Wie wird eine Gesellschaft geschaffen, ist eine sich wiederholende Frage und eine vitale Frage, wie erhält sich eine Gesellschaft? Wenn Sie über diese beiden Fragen nachdenken, so merken Sie bald, dass beide ja ein unterschiedliches Verhältnis zur Zeit haben. Nicht die Selbsterhaltung eines Systems zielt auf Kontinuität. Und alle Systemtheorien haben für die Dimensionen der Zeit, da haben sie immer Probleme. Meist haben sie irgendeine Art Evolutionstheorie, nebenbei als Hilfstruppen mehr oder weniger darwinistischer Prägung, eine Evolutionstheorie. Systeme steigern ihre Komplexität in selektivem Austausch mit der Umwelt, sie differenzieren sich aus. Schaffen sie das nicht, verschwinden sie wie die Saurier. Strukturtheorien zielen, wie die Frage von Claude Lévi-Strauss steigt, auf den Akt der Konstitution und der Wiederholung. Die eine Evolution, gar als Fortschritt oder als progressive Geschichte verstanden, das war für diesen Autor kein, wie er sagt, umfassendes allgemeinmenschliches Phänomen. Es war nur eine lokale europäische Obsession. Er schreibt, ich zitiere, man muss sich im Hinblick auf die Geschichte immer fragen, ob es nur eine einzige gibt, die in der Lage ist, die Gesamtheit des menschlichen Werdens zu erfassen, oder ob es nicht eine große Zahl von lokalen Entwicklungen gibt, die nicht nach ein und demselben Schema zu beurteilen sind. Dass die Geschichte an einem bewohnten Ort der Erde zu einer bestimmten Epoche der innere Motor ökonomischer und sozialer Entwicklung geworden ist, das gebe ich zu. Doch handelt es sich dabei um eine innere Kategorie dieser Entwicklung und nicht gleichzeitig um eine die ganze Menschheit umfassende Kategorie. Zitat Ende. Also ein starker Angriff auf alles Evolutionsdenken, auf Geschichtsdenken. Es gibt nur die eine sich wiederholende Frage, wie wird eine Gesellschaft geschaffen? Wie wird sie geschaffen? Und wir Europäer, ja, wie antworten wir auf diese Frage? Wie machen wir das? Wir sagen, durch Entwicklung, durch Evolution und Geschichte entwickelt sich unsere Gesellschaft. So ist das bei uns. Aber Claude Lévi-Strauss hatte es eben mit Gemeinschaften zu tun, die sich keine Geschichte wünschen. Sie wollen keine Geschichte. Sie wollen sich nicht in einer geschichtlichen Zeit sehen. Vielleicht wollten sie eine Art zyklischer Zeit haben oder etwas anderes. Auf jeden Fall keine lineare Geschichte. Lévi-Strauss schreibt, ich zitiere, die fortschreitende Menschheit ist kaum einem Wesen ähnlich, das eine Treppe hinaufsteigt. Das heißt, jeder seiner Bewegungen den bereits zurückgelegten Stufen eine neue hinzufügt. Nein, sie lässt eher an einen Spieler denken, dessen Glück von mehreren Würfeln abhängt und dem sich mit jedem Wurf immer neue Kombinationen bieten. Was er durch den einen gewinnt, kann er immer durch den anderen verlieren. Und nur von Zeit zu Zeit ist die Geschichte kumulativ. Das heißt, lassen sich Zahlen zu einer günstigen Kombination addieren. Ein spannendes Zitat aus einem Zeitungsinterview, was er 83 gegeben hat in der Wochenzeitung Die Zeit. Die fortschreitende Menschheit ist eben keinem Wesen ähnlich, das mal aus armen Verhältnissen der Frühgeschichte kommend mit Aufsteigermentalität eine Treppe von Stufe zu Stufe raufgeht. Nein, sagt er, zu denken ist eher an einem Spieler, dessen Glück von seinen Würfen abhängt. Also der Würfelwurf. Der Würfelwurf, das ist ja ein altes Bild für den Zufall, der nicht machbar ist. Der glückliche oder unglückliche Wurf, das ist das Ereignis, dessen Status noch nicht geklärt ist. Es ist ungewiss, ob sich dieser Wurf wiederholt. Ob sich das wiederholt. Ja, ein Würfelwurf, un coup d'idée, wenn Lévi-Strauss dieses Bild benutzt, was mehrfach in seinen Schriften vorkommt, so fällt natürlich einem französischen Intellektuellen sogleich ein hochberühmter Text ein, nämlich ein Text von Stéphane Mallarmé, einem der großen Dichter des 19. Jahrhunderts. Man kann sagen, Mallarmé und Friedrich Nietzsche, das sind eigentlich die Türwächter zum 20. Jahrhundert. Also Türwächter, würde ich mal sagen, wer Mallarmé und Nietzsche nicht passiert hat, der ist im letzten Jahrhundert noch gar nicht richtig angekommen. Und ich weiß eigentlich kein besseres Beispiel, Ihnen Würfelwurf, Ereignis und Struktur vor Augen zu führen, als dem ich einfach nehme ich einfach mal eine Seite Mallarmé aufschlage.
Also wenn Sie das aufschlagen, dann haben Sie das.
Nicht, dann sind Sie ein bisschen durcheinander, verwirrt. Einen ganz kleinen Moment, nicht? Was ist das überhaupt, nicht?
C'était Monsieur Stellaire, und da Sie natürlich alle nicht Französisch können, nehme ich die Übersetzung dazu.
Ja, wir bräuchten jetzt natürlich Zeit, glücklicheres Ambiente vielleicht, Ruhe, um uns diesen Würfelwurf, das ist ja wie ein Würfelwurf gemacht, nicht die Worte, diesen Würfelwurf und seine Strukturen zu widmen. Die universalen Strukturen der menschlichen Gesellschaft können kaum aus einer lokalen Gesellschaft heraus entwickelt werden. Aus einer lokalen Kultur heraus, wie der Europas entwickelt werden. Auch umgekehrt, auch im Herzen des brasilianischen Urwalds ist nicht das utopische Bild einer vollkommenen Gesellschaft zu finden. Aber, so der Gedanke von Lévi-Strauss, wenn es uns gelingt, die verschiedenen Würfelwürfe, die fremde Gesellschaften gemacht haben, wenn wir die besser kennenlernen, dann verschaffen wir uns überhaupt erst die Möglichkeit, uns von der unsrigen Gesellschaft ein Stück weit zu distanzieren, zu lösen. Und zwar, wie Lévi-Strauss sagt, ich zitiere, nicht weil unsere Gesellschaft absolut schlecht oder als einzige schlecht wäre, sondern weil sie die einzige ist, von der wir uns emanzipieren müssen. Damit versetzen wir uns in die Lage, die zweite Etappe in Angriff zu nehmen, nämlich alle Gesellschaften heranzuziehen, ohne das Geringste von ihnen zu übernehmen, um jene Prinzipien des sozialen Lebens herauszuschälen, die uns erlauben, unsere eigenen Sitten und nicht die fremder Gesellschaften zu reformieren. Denn dank einem umgekehrten Privileg können wir einzig die Gesellschaft, der wir angehören, verändern, ohne Gefahr zu laufen, sie zu zerstören. Denn die Veränderungen, die wir einführen, kommen auch aus ihr selbst. Ja, und lassen Sie mich zum Abschluss von Lévi-Strauss noch die folgende Passage dazu nehmen. Da heißt es, indem wir das Modell, von dem wir uns leiten lassen, außerhalb von Raum und Zeit situieren, laufen wir sicherlich Gefahr, die Realität des Fortschritts zu unterschätzen. Unsere Position läuft nämlich auf die Behauptung hinaus, die Menschen hätten immer und überall dieselbe Anstrengung im Hinblick auf dasselbe Ziel unternommen und sich im Laufe der Zeit lediglich verschiedener Mittel bedient. Ich gestehe, dass diese Haltung mich nicht beunruhigt. Sie scheint den Tatsachen, wie sie uns die Geschichte und die Ethnographie enthüllen, am besten zu entsprechen. Vor allem scheint sie mir fruchtbarer zu sein. Die Fortschrittsgläubigen setzen sich der Gefahr aus, gerade weil sie so wenig Aufhebens davon machen, die ungeheuren Reichtümer zu übersehen, welche die Menschheit zu beiden Seiten der schmalen Rille aufgehäuft hat, auf die allein sie ihre Blicke heften. Indem sie die Bedeutung vergangener Bemühungen unterschätzen, entwerten sie all jene, die wir noch vor uns haben. Wenn die Menschheit seit jeher nur eine einzige Aufgabe in Angriff genommen hat, nämlich eine Gesellschaft zu schaffen, in der es sich leben lässt, dann sind die Kräfte, die unsere fernen Vorfahren angespornt haben, auch in uns gegenwärtig. Nichts ist verspielt, wir können alles von vorn anfangen. Zitat Ende. Lévi-Strauss, das ist aus einem hochberühmten Text, den Sie vielleicht, irgendwann sollten Sie das mal lesen, das ist ein wunderbares Buch, Tristropik, die traurigen Tropen. Also nichts ist verspielt, Strukturen sind keine Gefängnisse, das Spiel geht weiter. Wenn wir wissen, dass sich die Anstrengung, eine Gesellschaft zu schaffen, in der sich Leben lässt, seit Jahrtausenden auf dem ganzen Globus immer nur wiederholt, wenn wir das so sehen, dann gewinnen wir auch einen kritischen Blick für die gelungenen Lösungen und für die missratenen Lösungen. Und eine schlechteste Lösung wäre sicher, das Spiel überhaupt abzubrechen oder irgendwelche Ideologien zu verbreiten, es gibt keine Alternativen oder wie das so alles heißt. Ja, zu Lévi-Strauss, wer noch weiter lesen möchte dazu, als er 100 Jahre alt geworden ist, 2008, ist dieser Sammelband erschienen von Michael
Taupert und Dorothee Funke, Wirkungen des wilden Denkens zur strukturalen Anthropologie von Lévi-Strauss, mit einem schönen Text von Joachim Fischer zu Lévi-Strauss' Wirkung in die Soziologie. Ja, 5 Minuten haben wir noch und das machen wir vielleicht noch weiter. Es geht nämlich mit Michel Foucault weiter. Das ist ein Autor, der unter dem etwas unklaren Etikett Poststrukturalismus läuft. Wir haben Strukturalismus, wir haben Poststrukturalismus. Unter diesem Etikett werden eine Reihe von Autoren gehandelt, die sozusagen in der Nachfolge strukturalistischer Theoretiker gewisse Modifikationen vorgenommen haben. Man könnte, wenn man Systemtheorien vergleicht und Strukturtheorien, dann könnte man einfach sagen, Parsons und Lévi-Strauss, das ist sozusagen ein Paar, die man gut miteinander vergleichen kann. Und neben Niklas Luhmann könnte man poststrukturalistisch Michel Foucault stellen, nur dass sie eine Orientierung haben. Bei diesem Danebenstellen sollte man freilich immer den Unterschied von Systemchaos einerseits und Strukturereignis andererseits im Kopf behalten. Ja, Foucault wird uns noch an verschiedenen Stellen der Vorlesung begegnen. Deshalb mache ich jetzt erstmal nur einen kurzen Blick auf Foucault. Es geht jetzt erstmal um den theoretischen Zugriff, um das Modell, die Art des Modellierens. Bei Foucault liegt nämlich der Akzent ganz auf Ereignisse. Es gibt Ereignisse, sagt er, und Ereignisse, die sich wiederholen, und es gibt Ereignisserien. Und zwar verschiedenen Typs. Es gibt nämlich 3 Sorten. Es gibt Diskursereignisse, Machtereignisse, Selbstereignisse. Diskurs, Macht, Selbst. Also, stellen Sie sich vor, ein Science-Fiction-Film, wir kommen von einem anderen Stern beim Anflug auf die Erde, die Weltgesellschaft. Was ist das? Was sehen wir da? Aus der Ferne wahrgenommen ist die Weltgesellschaft, was ist sie? Sie ist so etwas wie ein unendliches Rauschen und Twittern von Aussagen, ein Stimmengewirr, ein Diskursgewimmel, ein ewiges Gequatsche, ein Lärm, der da stattfindet. Und immer wieder wandern, wie jetzt in diesem Moment auch wieder, Aussagen auf das Weiße eines Papiers oder in den Laptop und gehen ins Archiv und so weiter. Und dann geht es weiter. Es gibt sozusagen ein Magma von Diskursereignissen, von Ferne gesehen. Von Ferne gesehen ist aber auch die Weltgesellschaft ja was, ein Gewimmel von Machtrelationen. Also auch nicht diskursive Ereignisse, Machtrelationen. Drohungen, Finden, Überlistungen, Macht, Gegenmacht, Gegen-Gegen-Macht, Gegen-Gegen-Gegen-Gegen-Macht und so weiter. Eine Art Tauziehen in einem Netz mit unendlich vielen Fäden und Verknüpfungen, Machtereignisse. Und schließlich das Dritte, im Anflug auf die Weltgesellschaft, was sehen wir? Wir sehen ein immenses Laboratorium von Übungen, die Individuen sich selbst gegenüber praktizieren. Die üben sich. Exerzitien, Leibeskontrolle, fit sein. Sie üben Gefühlsmanagement, Praktiken der Lustgewinnung, Sorge um sich selbst, sei es jetzt als Kathedralenbau an der eigenen Persönlichkeit oder als hartnäckige Anstrengung, sich hinter einer Maske zu verlieren, also Selbstereignisse, Selbstereignisse. Also Gesellschaft, so im Anflug von ferne betrachtet, ist ein Magma von Ereignissen 3erlei Typs, Diskursereignisse, Machtereignisse, Selbstereignisse. Und tritt man diesen rauschenden, wimmelnden Ereignissen näher, so kann man eben solche Serien, Serialisierungen von Ereignissen identifizieren. Aber, und das ist nun entscheidend, bei Foucault werden diese Serien völlig quer zu den Vorstellungen analysiert, die sich Gesellschaften selbst über ihre Ordnung machen. Also in unserem spontanen, sag ich mal, verinnerlichten Parsons
sagen wir ja ganz klar, das ist eine politische Frage. Das ist eine ökonomische Frage. Das ist eine religiöse Frage. Das ist eine physikalische Frage. Wir haben diese Ordnung in uns, die Sie natürlich problemlos aufs Goal Attainment, Latency etc. auf das Agile-Schema übertragen können. Aber so Foucault, diese spontane, verinnerlichte Ordnung, die trügt, denn wenn man sich mit der Geschichte von Gesellschaften befasst, und Foucaults Arbeiten handeln überwiegend von der Geschichte europäischer Gesellschaften, wenn man genauer analysiert, dann kann man feststellen, dass Ensembles von Diskursen, Ensembles von Machttechniken, Ensembles von Selbstpraktiken ihren Platz wechseln. Diese Strukturen sozusagen wandern durch die Bereiche. Zum Beispiel, um Ihnen nur einen Eindruck zu geben, Verfahren der Zeitplanung. Ich habe noch eine Minute. Okay, der Zeitplan. Also, den Tag, die Woche, den Monat zu reglementieren, ja, wo kommt das her? Das wurde zuerst im religiösen Bereich erfunden, namentlich in Klöstern. Dann finden wir das im ökonomischen Bereich, in den Manufakturen und Fabriken. Dann finden wir das in Schulen, bei der Verwaltung von Kindern. Wir finden das im medizinischen Bereich, bei Krankenhäusern und dann wieder an einer ganz anderen Systemstelle in Gefängnissen. Und wenn Sie das Parsonsche Agilschema im Kopf haben, so wäre es kaum möglich, dort so eine Serie von Diskursen, von Machtereignissen und Selbstereignissen wie etwa die Praktiken der Zeitplanung unterzubringen. Es gibt also bei Foucault dann wiederum Deplatzierung, Transformationen, die Geschichte der Gesellschaft, sie löst sich auf, und zwar in Serien von Geschichten, Geschichten über Diskurse, Geschichten über Machttechniken, Geschichten über Selbstpraktiken. So viel vielleicht sozusagen zum Einstieg zu Foucault. Wir haben auch einen Text im Reader drin, den wir allerdings dann unter dem anderen Perspektive soziale Normen behandeln. Ich denke, das reicht für heute. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.